ARD Sounds.
Je länger die Politiker hier in Berlin über Reformen diskutieren, desto häufiger hören gerade jüngere Menschen den Satz: Dafür ist leider kein Geld mehr da. In dieser Woche zum Beispiel. Die Studienunterstützung BAföG könnte, entgegen aller Ankündigungen, vielleicht doch nicht steigen. Oder hier, Kürzungen beim Wohngeld, das Deutschlandticket wird jedes Jahr teurer, Sprit und Lebensmittel gefühlt sowieso, Pflege, Gesundheit, Rente müssen wir bald wohl mehr einzahlen, um am Ende weniger rauszubekommen. Wenn unsere Gesellschaft immer älter und die Kassen gleichzeitig knapper werden, wer zahlt am Ende die Rechnung? Und genau da taucht ein Wort auf, das Politiker gerade ziemlich gern benutzen. Generationengerechtigkeit heißt das. Genau dazu wollen wir heute mal genauer reingehen in Berlin Code, eurem Politikpodcast aus dem ARD Hauptstadtstudio. Die Dekodierer an meiner Seite sind Jan-Peter Bartels, unser Spezialist für Sozialreformen aller Art, und Sarah Beham, die sich in unserer Redaktion so stark für die Belange jüngerer Generationen einsetzt, dass sie uns davon überzeugt hat, heute einen ganzen Podcast dazu aufzunehmen. Hallo ihr beiden.
Schuldig, hi.
Hallo Linda, schön hier zu sein.
Ja, sehr schön. Ja, wir zeichnen übrigens am Freitagvormittag auf. Ich bin Linda Zawakis. Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann bewertet uns gerne, liked, abonniert, verteilt Preise und Sterne auf der Plattform eurer Wahl und natürlich in der kostenlosen ARD Sounds App. Wir wollen heute nicht nur über junge Leute reden, sondern haben sie auch gefragt. Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass es für euch noch gerecht zugeht, gerade bei den ganzen Reformdebatten?
Ich werde mir wahrscheinlich kaum noch ein Haus leisten können, wenn ich älter bin. Meine Eltern konnten das. Die Rentenkassen sind absolut leer.
Politische Entschlüsse, die derzeit gezogen werden, tun nicht nur den jüngeren Leuten weh, tun auch den älteren Leuten weh, weil die auch, besonders Rentner, sehr abhängig sind von Sozialleistungen.
Dass jetzt das ganze Sozialsystem eh so aus den Fugen gerät und man als jüngerer Mensch super viel für ältere Rentner und fürs Gesundheitssystem einzahlt und nebenbei einem dann noch gesagt wird, dass man selber für die Rente vorsorgen soll. Da fühle ich mich von der Politik oft nicht priorisiert, sagen wir es so.
Ja, tatsächlich. Also Miete steigt auch noch, Beiträge steigen. Vieles wird einfach teurer. Täuscht dieser Eindruck oder wird die Rechnung für jüngere Generationen tatsächlich immer länger, Sarah?
Na, die Liste wird gerade länger und vor allem auch diese Unsicherheit. Alles geballt auch auf einen Schlag. Ich meine, allein die Rekordschulden, die diese Regierung ja auch aufgenommen hat. Alles gut, ja, Punkt. Nur diese Zinslast, die muss ja zurückgezahlt werden. Und zwar auch von einer, ja, künftigen Generation. Und alles, was die jungen Leute da jetzt hier gesagt haben, kommt ja noch on top oben drauf. Ja, klar. Warum? Demografischer Wandel. Wir wissen das. Das ist immer der Knackpunkt. Aber ich habe da so ein Bild vor Augen. Ich weiß nicht, Jan-Peter, ob du das teilst? Wahrscheinlich nicht. Das ist wie so eine Python-Schlange, die diesen Bundeshaushalt mit solchen Posten wie der Rente wirklich fest im Würgegriff hat. Und der größte Teil des Geldes fließt dahin. Bedeutet halt auch für die Zukunft, wenn es so weitergeht, dann gibt es keinen Spielraum mehr, um irgendwas zu gestalten für künftige Generationen.
Also ich würde da jetzt mal das ganze Drama ein bisschen
Jan-Peter
abmildern
hängt noch an der
wollen. Ja, genau. Was man ja mal sagen muss, ist, also dass den Leuten gesagt wird, ihr müsst privat vorsorgen. Also ich bin jetzt ein bisschen älter als der junge Mann, den wir gerade gehört haben. Das wurde mir auch schon gesagt, als ich aus der Schule kam. Also da muss ich sagen, Freunde, ja, ist schon immer so. Wir haben ein demografisches Problem. Gewöhnt euch dran. Apropos, die Rentenkassen sind leer. Da muss ich noch mal kurz reingehen, weil das ist wirklich wichtig. Die deutsche Rente, das ist ein Umlagesystem. Das heißt, das, was die Arbeitenden einzahlen, bekommen die Rentner raus. Das heißt, die Kassen werden nie leer sein. Es ist nur so, dass man, je nachdem, wie das dann ausgeht, womöglich weniger Geld kriegt. Aber wir reden hier auch nicht darum, dass man gar kein Geld kriegt, sondern womöglich umgerechnet so 80% dessen, was Rentner jetzt bekommen in einem Worst-Case-Szenario. Das muss man also alles ein bisschen relativ sehen.
Über die Rente reden wir ja gleich nochmal genauer. Jetzt nehmen wir mal, ich habe eben das BAföG angesprochen. Anfang der Woche kam von der Bundesregierung die Nachricht, ob das BAföG erhöht werden kann, wissen wir nicht. Und dabei hatte ja die Bundesregierung das versprochen. Was bedeutet das denn jetzt für Studierende und welche Studierenden trifft das denn überhaupt?
Also zuallererst bedeutet das natürlich wieder mal maximale Verunsicherung und das Signal, ob was für die Jüngeren jetzt drin ist, Mal schauen. Also was wäre denn wirklich konkret geplant gewesen? So steht es übrigens auch sehr konkret mit Zahlen in dem Koalitionsvertrag drinnen. Wohngeld von 380 auf 440 Euro und zwar noch in diesem Wintersemester. Das ist das eine. Das andere, den BAföG-Grundbedarf in zwei Schritten erhöhen. So, wenn diese Reform, diese Erhöhung des BAföGs jetzt nicht kommt, wen trifft's? Natürlich die, die es am meisten bräuchten. Ja? Also das sind Studierende, die sich das Studium sonst nicht leisten könnten, weil es eben keine Unterstützung von zu Hause, von den Eltern gibt. Dafür wurde ja BAföG eingeführt. Da triffst du die. Und dann wird Studieren eben ja zur sozialen Frage. Und also was
bestimmt dann auch wieder für eine bestimmte Elite dann einfach, ne? Also die sich's leisten können.
So, und das ist doch dieses politische Versprechen oder besser gesagt immer ja der Slogan, mit dem alle in den Wahlkampf ziehen, Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Wahrheit ist, vor allem in Deutschland, tut es das. Und wenn du da jetzt reingehst, wieder bei BAföG, ich meine, man muss sich vorstellen, das kostet, korrigiert mich, aber es ist über die gesamte Regierungszeit 1 Milliarde Euro, was diese BAföG-Reform kosten würde. Zum Vergleich vielleicht mal Tankrabatt 2 Monate, 1,6 ja. Milliarden Euro. Mhm. Also da muss die Politik dann schon auch Prioritäten setzen und sagen, was ist uns denn die Bildung oder auch die Chance, diese Bildungschance wert. Mhm.
Also ich finde, wir sollten da in dem Bereich niemanden seinen Weg verbauen, denn das kann ja sich nachher auszahlen. Also Investition in die Zukunft ist ja nicht nur die Brücke, über die die Autofahrer rollen können, sondern das ist eben auch das Studium, die Brücke, über die gut ausgebildete Menschen produziert werden. Und ich verstehe nicht, warum der Grundbedarf im BAföG 100 Euro oder was sind das, unter der Grundsicherung liegt, also dem früheren Bürgergeld. Da muss ich sagen, da würde ich in der Tat eine Anhebung als nachvollziehbar empfinden.
Ja. Das ist ja tatsächlich auch der Vorwurf, dass viele Studenten sagen, so wenn Mieten und Lebenshaltungskosten immer höher werden, warum kann man das BAföG nicht angleichen? Die Argumentation von Forschungsministerin Bär ist, dass die gesagt hat, deutsche Studierende seien ja ohnehin privilegiert, weil sie keine Studiengebühren zahlen müssten. Und wenn bei Pflegebedürftigen und Elterngeld gespart würde, könnte es keine Ausnahme beim BAföG geben. Jetzt könnte man sagen, ja, macht im ersten Moment Sinn, aber warum sollte bei allen gekürzt werden, nur bei Studierenden nicht, Jan-Peter?
Naja, das BAföG ist ja jetzt nicht nur ein Geschenk, sondern das muss ich ja in Teilen auch zurückzahlen. Insofern, ich verstehe den ganzen Gerechtigkeitsaspekt in diesem Fall, aber wie gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, warum man in diesem Fall, was man ja auch als Anlage in die Zukunft sehen kann, warum man da bei den Studenten spart. Das finde ich argumentativ wirklich sehr schwierig, insbesondere wenn man in die Vergangenheit guckt, in den 70er Jahren, da haben 44% der Studenten BAföG bekommen.
Mhm. Und jetzt? Es sind weniger, also 70%, ja, jeder Zehnte, ne? Und also 70% derjenigen, die Anspruch hätten, nehmen es eben nicht in Anspruch, was ja aber eigentlich ein Argument eben für diese Reform ist. Du musst es, ne, also Geld ist das eine, digitalisieren, vereinfachen, absolut das andere, und ich sehe da auch ja einen Denkfehler. Diese Regierung stellt sich hin und nennt Wirtschaft als Priorität. Ja bitte, dann investier.
Aber vielleicht noch mal kurz, also warum wird da gerade bei den Studenten gespart? Mhm. Es ist halt so, dass Geld fehlt. Also ich mache nebenbei Finanzen, und wenn ich da in die Haushaltsplanung der nächsten Jahre gucke, da fehlen halt im nächsten Jahr 20 Milliarden, 2030 fehlen dann schon 60 Milliarden. Das sind natürlich irre Summen, und die Politiker müssen halt irgendwie gucken, wo kommt das her? Und es gibt beim BAföG keinen Automatismus, dass das angeglichen werden muss, sondern es gibt halt nur ein Gesetz, wo drinsteht, es muss alle 2 Jahre überprüft werden und gegebenenfalls angeglichen werden. Und das ist natürlich eine halbgare Nummer. Muss das sein oder kann das weg, wenn wir sparen müssen? Ist das halt dann ein Posten, der wird dann ganz schnell als nice to have einsortiert.
Und jedes Mal wieder eine Wackelpartie. Also egal unter welcher Regierung wird das Geld knapp. Was man auch dazu sagen muss, jetzt sind es Studenten, jetzt sind es auch generell junge Leute, die eben nicht diese große Lobby haben, nicht irre große Verbände, die sich dann hinstellen und protestieren oder, ja, jetzt, ne, ich erinnere mich auch Traktoren hier vorm Brandenburger Tor. Das haben Studenten und junge Leute einfach nicht.
Die organisieren sich aber auch nicht, da muss ich dann
sie organisieren sich wohl, es gibt natürlich auch Verbände, aber
ich habe sie noch nicht hier vom Bundestag gesehen.
Was können Studenten leisten? legen.
Aber ich höre bei dir so ein bisschen raus, so, du wünschst dir ein bisschen mehr Eigeninitiative, wenn wir das ja jetzt mal mit den Studenten in den 80ern vergleichen. Haben die jungen Menschen heutzutage wirklich weniger Geld zur Verfügung? Sind die wirklich schlechter dran als früher?
Also wenn du mich als Zahlen-Nerd fragst, würde ich sagen, nein. Die erste Reaktion, die meisten haben, das haben wir eben auch gehört, ich kann mir kein Haus mehr kaufen. Aber wenn man mal guckt, was zum Beispiel in den 80er, 90er Jahren, was da die Zinsen gekostet haben, wenn ich mir ein Haus leisten wollte, das waren 9 oder 10%, heute sind es 3. Also es ist heute viel günstiger, so gesehen, sich ein Haus zu kaufen. Und es gibt vom IW, einem Wirtschaftsforschungsinstitut, so einen Erschwinglichkeitsindex. Die haben mal nachgeguckt, wie hat sich denn sozusagen die Erschwinglichkeit von Häusern entwickelt.
Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe den auch angeschaut. Nee, führ bitte weiter.
Okay. Oh, weil heute gibt es hier, also heute kloppen wir uns hier. Ja.
Aber mit Recht. Also ich habe mir aus diesem Erschwinglichkeitsindex mitgenommen, dass heute Häuser, Wohnungen erschwinglicher sind als in den 80er Jahren. Und das ist zum Beispiel 1981 so als Höhepunkt besonders schlimm war im Vergleich zu heute. Natürlich ist es heute aber auch nicht leicht.
Ja, genau, absolut, vollkommen richtig. Die Frage ist aber, also Zinsen das eine, aber der Start jetzt, an dem scheitert es ja ganz oft. Dieses Eigenkapital nach dem Motto, ich brauche über 100.000 auf dem Konto, damit ich überhaupt irgendwie mit der Bank sprechen kann, damit ich auch einen Kredit bekomme. Das heißt, die Hürde ist doch jetzt viel, viel höher. Wer hat denn so viel auf der Bank und auch bei einem, weiß ich nicht, Doppelhaushalt, beide von mir aus Anfang 30, das kannst du gar nicht stemmen. Das kannst du dir gar nicht zur Seite sparen, damit du dann eben die Möglichkeit bekommst. Und das Problem sehen wir auch, das nennt sich dann Wohneigentumsquote, ja, stagniert. Heißt einfach, warum kaufen sich die Leute nicht mehr? Die stagniert, das geht eben nicht nach oben und deswegen ja, ist meine Generation, noch jüngere Generationen sind ja viel mehr auch auf die Familie angewiesen und auf das Erben. Und da sind wir ja wieder bei der sozialen Frage, bitte was? Also meine Herkunft, die Familie, in die ich geboren werde, davon hängt es jetzt also ab, ob ich mir ein Eigenheim leisten kann oder nicht.
Das glaube ich nicht. Ich denke, das ist ein Faktor, der eine große Rolle spielt. Aber ich denke, das ist eine gefühlte Wahrheit, dass sich die Leute heute keine Wohnung mehr leisten können. Ich habe noch eine Zahl mitgebracht von einem anderen Forschungsinstitut, das DIW. Die haben mal ausgerechnet, wie hat sich denn die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf in Deutschland entwickelt. Die lag 1965 noch bei 20 Quadratmeter pro Person. Wo liegt sie heute?
Ne?
Bei 49.
Ja.
Und das heißt, natürlich zahle ich für die 49 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnung mehr als für die 20 Quadratmeter Einzimmer-Wohnung. Und ich glaube, der Anspruch ist halt auch ein Problem, der die Sache teuer macht. Und klar, wenn ich eine große Wohnung, ich merke das bei mir, ich wohne auch zur Miete, sage ja, dann, ach, für jedes Kind ein eigenes Zimmer wäre ja schön, Arbeitszimmer, Gästezimmer und so weiter. Und am besten noch in der Mitte von Berlin. Natürlich ist das dann teuer, aber das ist Anspruch. Und es ist nicht so, dass man es sich, wenn man wirklich will und versucht, darauf hinzuarbeiten, langfristig so gar nicht leisten kann. Das halte ich für einen Urban-Mythos.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Studenten gesprochen. Wie sieht es eigentlich bei Azubis aus? Die wiederum haben ja ihr eigenes Einkommen. Je nach Ausbildung variiert das ja auch. Geht es denen denn finanziell besser oder stehen die auch schlechter da?
Ja, nur weil die auch ein Einkommen haben, ne, eine Vergütung, heißt es nicht, dass die jetzt keine finanziellen Probleme haben. Also bei fast jedem zweiten Azubi geht da ordentlich was vom Einkommen eben doch auch fürs Wohnen drauf. Also mehr als 40% und bei den Studierenden ist es eben da nochmal mehr. Und da sind wir eben schon beim Problem Wohnraum und das hat jetzt überhaupt nichts mit ja, übermäßigen Ansprüchen zu tun. Da geht es um ein WG-Zimmer, das will ich hier schon auch nochmal sagen. Und natürlich steigen da die Mieten und ausgerechnet in ja, Ballungsräumen, in solchen Städten, wo eben auch studiert wird. Und da kostet ein Durchschnittszimmer, wenn ich jetzt, ja ich weiß, aber München ist eine unfassbar teure Stadt, aber da kostet halt im Schnitt so ein Zimmer zwischen 800 und 900 Euro.
Krass.
Zur Wahrheit gehört aber auch, je weiter raus man geht, umso mehr sinkt der Zimmerpreis. Und klar, da muss man pendeln, das kostet Zeit und es ist nicht so schön, weiß ich alles. Aber man sollte es mit erwähnen.
Absolut, und da gehe ich total mit. Da muss sich jeder an der eigenen Nase fassen. Aber dann auch die Politik in Sachen Wohnraum und eben die exorbitanten Mieten. Also das ist ein Problem und das hat übrigens auch diese Regierung erkannt. Wie man das aber wirklich schnell und zielgeführt lösen will, ja.
Findest du, dass das noch gerecht zugeht für die jungen Menschen heute?
Nee, ich finde überhaupt nicht, dass das gerecht zugeht. Der Vorwurf ist, die ganzen Regierungen der letzten Jahre, Jahrzehnte, die sind sehenden Auges da reingelaufen. Ja, warum haben wir jetzt diesen kompletten Reformstau? Warum haben wir die Debatten? Warum geht es auch um Kürzungen, ums Einsparen und dann eben auch um diese Schieflage bei der jungen Generation? Ja, weil die das alle verpennt haben, verschlafen haben, weil die Probleme einfach in die Zukunft gesetzt haben, zulasten eben einer jungen Generation. Und das werfe ich vor und da geht es nicht generationengerecht zu.
Entschuldigung, da muss ich einmal mal reingehen, weil, also das ist ja auch eine Art von Lebensgefühl. Die Leute haben die ganze Zeit nichts getan und wir müssen es jetzt ausbaden.
Nee, ich sage ja nicht nichts getan, um das geht's doch gar nicht. Nur, du musst mir doch einen Punkt geben, wenn ich sage, wir sind da sehenden Auges drauf zugelaufen, dass die Babyboomer in Rente gehen. Sorry, also das war schon vor Jahrzehnten klar. Und jetzt überrascht zu tun, oh mein Gott, nee.
Ja, sie tun ja gar nicht überrascht.
Also, mit einer Expertenkommission.
Also, um ein größeres Fass aufzumachen. Also als ich in die Schule gegangen bin, war das Ozon noch ein Problem, dreckige Flüsse überall. Und wir haben uns gefragt, wann werfen die Russen die Atombombe? Da würde ich sagen, ist das Leben schon besser geworden? Das Ozonloch ist quasi weg, die Flüsse sind sauber. Und ja, was damals, um nochmal zurückzukommen, 2010 schon ein Thema war, ist, wie entwickelt sich das Rentenniveau? Da hat man geschätzt, es sind 2025 46%. Tatsächlich sind es 48%. Also es hat sich halt auch besser entwickelt als damals gedacht. Und ja, deswegen gibt es heute Politiker, gerade in der SPD, die sagen, Moment, Freunde, malt es nicht so schwarz. Die ganzen voraussagenden Forscher haben sich schon mal geirrt.
Mhm. Aber um da jetzt einmal einzugreifen, weil gefühlt kann man ja sagen, fühlt sich Zukunft immer scheiße an, ne? Von Generation zu Generation. Lass uns doch mal gucken, gerade weil wir jetzt über Renten sprechen, wie sehen das eigentlich ältere Menschen? Wir sind ja für diese Folge...
Ich fühle mich angesprochen.
Ja, also die sind noch älter als wir beide, Jan-Peter, das möchte ich dazu sagen. Aber wir sind ja für diese Folge auf die Straße gegangen und haben auch mal ältere Menschen gefragt, wie die das empfinden.
Die alten Menschen sollten nicht so egoistisch sein und nach hinten schauen, was sie schon alles erwirtschaften. Haben. Wir sollten auch beachten, dass die junge Generation ganz andere und neue Herausforderungen hat, auch andere Ängste.
Ehrlich gesagt, das Boomer-Bashing in der Öffentlichkeit, was mir wirklich auf die Nerven geht, ich bin Boomer-Generation und ich finde jetzt nicht, dass wir an allem schuld sind und dass wir unsere Gesellschaft ausgebeutet haben, sondern wir haben eigentlich auch eine ganze Menge geleistet.
So, wie seht ihr das? Könnt ihr damit was anfangen?
Ja. Und beide haben doch recht. Mhm. Um das geht's ja auch gar nicht. Das hier ist kein Generationen-Bashing, kein Boomer-Bashing. Um das geht es gar nicht. Denn klar, jede Generation hat natürlich aufgrund der Zeit, in der sie irgendwie groß wird oder lebt, Probleme. Jan-Peter, du hast es angesprochen. Nochmal, was ich kritisiere, ist eben, dass Politik oft nicht vorausschauend handelt, agiert, was natürlich damit zusammenhängt, dass du auf 4 Jahre gewählt bist.
Und hoffst natürlich nochmal wiedergewählt zu werden.
So.
Und wenn du wenig machst und entspannt machst, dann wirst du ja vielleicht eher wiedergewählt als, ne, wir hatten es in der letzten Folge, als wir gesagt haben, Gerhard Schröder hat durchgegriffen und zack, hat er danach die Backpfeife für bekommen und dann ist es Angela Merkel geworden. So. Also man könnte natürlich jetzt sagen, so Friedrich Merz, du bist schon 70, jetzt hau mal die nächsten 3 Jahre ordentlich auf den Putz und reformier ordentlich, weil vielleicht möchtest du dir nach dem ersten Jahr, was du jetzt schon alles an Backpfeifen bekommen hast, ja nicht nochmal antreten, oder?
Ja, am Ende würde ich, also ob das so kommt, werden wir sehen. Meistens ist der Blick der Geschichte ja etwas rosiger, als wir das jetzt in der Gegenwart sehen. Also mal gucken, wie das in ein paar Jahren beurteilt wird. Und apropos Geschichte, ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass diese Regierung den Ehrgeiz entwickelt, sich einen Platz in den Geschichtsbüchern zu sichern und noch ein bisschen Reformen zu machen, weil es ist höchste Zeit.
Absolut.
Die gute Nachricht, ihr seid jung. Die schlechte, ihr sollt trotzdem schon mal über Pflege nachdenken und spart dafür am besten jetzt schon mal. Das ist ja auch eine der Erwartungen, die an jüngere Generationen formuliert wird. Gerade jetzt, wo wir Deutschen immer älter werden, wir haben es gesagt, und geburtenstarke Jahrgänge Pflege benötigen, sind auch die Pflegekassen immer stärker belastet. Es droht ein Milliardenloch. Und die Gesundheitsministerin hat jetzt gerade den Entwurf vorgelegt, wie sie die Pflegekasse sanieren will. Wir wollen uns das Ganze nochmal aus dem Blick der Generationengerechtigkeit angucken. Was steckt da drin und wie sieht es hier aus mit der Gerechtigkeit zwischen den Generationen? Was sagt ihr?
Na, erstmal steckt viel drinnen, ja. Es muss auch viel gespart werden. Nächstes Jahr mal mehr als 11 Milliarden. Und mit was? Also mal ganz kurz so die wichtigsten Punkte. Heimbewohner zahlen jetzt dann auch länger die Kosten selbst. Also verschiebt sich alles nach hinten, bis du eben die Leistungen bekommst. Pflegende Angehörige, wichtiger Punkt, denen könnten Rentenansprüche gestrichen werden. Änderungen auch bei den Pflegestufen. Du hast es schwerer, als pflegebedürftig dann anerkannt zu werden. Das mal so die wichtigsten Punkte. Besserverdiener werden mehr zahlen, Beiträge für Kinderlose steigen und so weiter. Ganz wichtig, ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist jetzt ein Entwurf, der wird diskutiert. Wir werden uns danach auf weitere Debatten einstellen können und müssen. Aber das ist jetzt mal der Plan, den die Gesundheitsministerin diese Woche vorgelegt hat.
Und am Ende, nichts kommt so aus dem Bundestag raus, wie es reingeht, das alte Gesetz. Ich würde noch hinzufügen, also wenn man da jetzt mal auf die Generationengerechtigkeit gucken möchte, dann spart das erstmal Geld. Es sorgt dafür, dass die Sozialbeiträge nicht stark steigen, wie sie es sonst getan hätten.
Und in den nächsten Jahren.
In den nächsten Jahren, genau. Und das führt dazu, dass alle, die arbeiten, weniger Sozialbeiträge zahlen, als sie es sonst müssten. Hoffentlich läuft die Wirtschaft dadurch besser und so weiter. Es gibt also, wenn man das so sehen möchte, kann man erstmal sagen, es profitieren alle davon, die jetzt noch arbeiten.
Kritiker sagen aber, eine echte Reform wirklich über diese wenigen Jahre hinaus, die liegt damit noch nicht vor. Und da ist eben die große Frage, wie entwickelt sich das weiter genau für Jüngere, für künftige Generationen? Steigt es dann? Weil ich meine, auch jüngere Generationen werden alt, die Leute. Und natürlich wirst du auch vielleicht dann irgendwann mal pflegebedürftig. Das heißt, der Plan für die weite Zukunft, der ist damit noch nicht da.
Lass uns mal ein bisschen tiefer eintauchen, Sarah, weil du damit eingestiegen bist. Also du hast erwähnt, wer keine Kinder hat, wird in Zukunft stärker zur Kasse gebeten. Ist das ein faires Prinzip?
Also es sind 0,1 Prozentpunkte. Ist es fair? Also es ist erstmal natürlich sensibel, denn ob du Kinder hast oder nicht, oft entscheidest du das nicht freiwillig. So, Punkt 1, Punkt 2 ist aber natürlich, liegt da schon die Idee, der Gedanke dahinter. Eltern zahlen nicht nur ihre Beiträge, sondern leisten eben auch mit der Kindererziehung einen Beitrag, damit da Menschen da sind, die in Zukunft diese Systeme eben stemmen können. Und das Bundesverfassungsgericht hat deshalb eben auch gesagt, ja, das darf berücksichtigt werden eben bei den Beiträgen. So, jetzt trifft's mich. Ich habe keine Kinder, ich werde da mehr zahlen. Ich sage 0,1 Prozentpunkte. Wir müssen sparen, um Gottes Willen, ist für mich jetzt vertretbar.
Also die Beitragsbemessungsgrenze, korrigiere mich, sag's aus dem Kopf, liegt, glaube ich, bei 5.600 Euro im Monat. Das heißt, dann sind 0,1 Prozent 5 Euro im Monat. Also
5.800 Euro.
Ja, okay.
Genau. Mhm.
Ja, aber ich will nur sagen, das sind jetzt die Top-Verdiener sozusagen. Für alle anderen ist es natürlich in Relation weniger und ja, ist Geld, aber ist machbar, würde ich jetzt so sagen.
Und der andere Punkt, das, was du gerade gesagt hast, es geht um die Pflegegrade, die sollen überprüft werden. Ja, klingt auch erstmal nachvollziehbar, aber auch ein bisschen technisch. Was heißt das aber genau?
Naja, es verschiebt sich, ne? Pflegegrad 1 verschiebt sich jetzt alles. Das heißt, die Hürde wird natürlich höher gelegt, dass
du überhaupt
als pflegebedürftig giltst. Was ich aus Sicht, sagen wir, beim Thema Gerechtigkeit doch heikel finde und jetzt gar nicht so auf Generationengerechtigkeit, sondern eher beim Thema Geschlechtergerechtigkeit ist auch der Punkt, dass es eben heißt, dass pflegende Angehörige, dass das eben nicht mehr bei der Rente sozusagen wie jetzt berücksichtigt wird. Und das sind ja vor allem Frauen, die da dann die Verlierer wären, wenn das so kommen sollte. Ich sage das jetzt wirklich auch im Konjunktiv. Da gibt es nämlich mitunter die meiste Kritik, weil die Politik eigentlich schon auch sieht, dass es eben die allermeisten Frauen sind, die die Pflege daheim, die übernehmen ja meistens Frauen, also die Pflege der Eltern oder der Schwiegereltern und verzichten dafür eben auch auf Arbeit.
Eine Sache noch, das muss man auch sagen, die letzte große Pflegereform war, glaube ich, 2017. Mhm. Da wurden die Pflegegrade, so wie es sie jetzt gibt, geändert. Vorher ging es eher darum, um einen Pflegegrad festzustellen, wie viele Pflegeminuten, ich vereinfache gerade, werden da gebraucht. Jetzt geht es um Beeinträchtigung. Es gibt da so einen Katalog, da kommt dann der medizinische Dienst bei einer Person zu Hause vorbei. Ich war da schon mal dabei, deswegen kann ich auch so ein bisschen aus persönlichem Erleben erzählen. Da wird dann geguckt, was hat die Person noch für Fähigkeiten, wie bewegt die sich, motorische Möglichkeiten. Und dann gibt es die kognitiven Fähigkeiten, so heißt das also mit anderen Worten. Wie viel kriegt man noch mit? Reagiert man? Ist man orientiert zeitlich, personell? Kann man bestimmte Fragen beantworten? An einem Gespräch teilnehmen. Solche Dinge werden da abgeprüft und man muss halt sagen, damals wurde das geändert und es wurde seitdem eigentlich nicht auf den Prüfstand gestellt, ob das so funktioniert. Man muss also auch sagen, es ist 10 Jahre jetzt durchgelaufen und insofern kann man auch nachvollziehen, dass die Politik sagt, okay, wir nehmen mal die Erfahrung aus den letzten 10 Jahren und schrauben mal dran.
Okay. Das wird diskutiert und vollkommen richtig. Der Zugang damals wurde eben ja über die Jahre erleichtert. Jetzt gibt's natürlich erstmal ja auch Aufschrei, Kritik, auch von gewissen Lobbygruppen, um Gottes Willen. Das gehört auch zu so einer Reform dazu, besonders im Gesundheitsbereich. Neben der Kritik muss man aber einen Punkt geben, finde ich. Nina Wagen, die Gesundheitsministerin, die hat jetzt damit erstmal was vorgelegt und das ist schon das zweite Mal. Ja, also jetzt Pflege, davor war es eben die gesetzliche Krankenversicherung. Das heißt, da sehen wir Ansätze von Reformen.
Jetzt sind wir da, haben wir den Deep Dive gemacht. Lass uns noch mal über dieses schöne Wort Generationengerechtigkeit sprechen. Wir haben mal die beiden Vorsitzenden der Jugendparteiorganisation von Union und SPD um eine Sprachnachricht gebeten, was sie unter Generationengerechtigkeit verstehen. Und zuerst hören wir Johannes Winkel von der Jungen Union.
Generationengerechtigkeit heißt für mich bei den Sozialversicherungen und bei den anstehenden Reformen, die Lasten des demografischen Wandels fair zwischen den Generationen aufzuteilen. Es gibt ein ganz zentrales Instrument dafür, den Nachhaltigkeitsfaktor. Den haben wir leider im letzten Herbst abgeschafft bei der Rentenentscheidung. Aber es ist von zentraler Bedeutung, dass wir dieses Instrument wieder einführen.
Okay, also er kann auf jeden Fall Politikerdeutsch. Jan-Peter, übersetz mal einmal für uns. Was meint er genau?
Also vielleicht einen Satz vorweg, er wurde außer Kraft gesetzt, nicht abgeschafft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Nachhaltigkeitsfaktor ist so eine Art Gerechtigkeitsfaktor. Also es wird in der Rechnung, wie stark werden die Renten erhöht, das wurde vor 20 Jahren etwa eingeführt, ist ein Faktor drin. Da wird geguckt, wie entwickelt sich denn das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern. Und wenn es immer weniger Beitragszahler und mehr Rentner gibt, dann wird auch die Rentenerhöhung etwas gedämpft. Fällt also nicht so hoch aus, wie sie eigentlich müsste. Die Idee dabei ist, wenn sie so hoch ausfällt, wie sie eigentlich müsste, dann würden ja die Beitragszahler, also die, die arbeiten, allein dafür aufkommen müssen, dass es immer mehr Rentner gibt. Das würde die Rechnung für die total erhöhen. Und deswegen sagt man, okay, dann müssen die Rentner ein bisschen auch übernehmen, damit das gerecht ist und bekommen halt eine kleinere Rentenerhöhung. Und an der Stelle sei nochmal kurz gesagt, Renten kann man nicht kürzen. Man kann nur die Erhöhung kleiner ausfallen lassen.
Und warum kann man die nicht kürzen? Also null Runden gehen? Aber warum kann man die nicht kürzen?
Das ist gesetzlich festgelegt, dass Renten nicht gekürzt werden können. Und es ist ja auch, da fällt dann das schöne Wort Vertrauensschutz. Also ich muss mir darauf verlassen können, dass die Rente, die ich zugesagt bekommen habe, dass die auch eingehalten wird. Würde ich bei einer privaten Versicherung ja auch wollen, dass die nicht plötzlich nach einem Jahr Rente sagen, ja, jetzt zahlen wir dir das nicht mehr, weil das ist uns zu viel, du kriegst jetzt weniger.
Okay, das ist nachvollziehbar. Dann hören wir uns jetzt mal die Jungsozialisten von der SPD an. Die scheinen etwas ganz anderes darunter zu verstehen. Hier ihr Chef Philipp Türmer.
Im Moment werden Reformen gleichgesetzt mit Kürzungen. Und diese Kürzungen betreffen in der Regel am meisten junge Menschen, weil die mehr zahlen müssen und am Ende weniger bekommen. Was wir stattdessen brauchen, sind echte Strukturreformen. Das heißt eine Bürgerversicherung, in die alle Menschen einzahlen. Das Gleiche gilt bei der Rente, eine allgemeine Rentenversicherung, auch mit Beamten und Politikern. Und endlich müssen alle Einkommensarten zur Finanzierung des Sozialstaats herangezogen werden, insbesondere auch Kapitaleinkommen und hohe Vermögen.
Also, beide argumentieren mit Gerechtigkeit und meinen was anderes, wenn ich das richtig verstehe. Warum ist das so?
Unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Herangehensweisen, ganz klar. Die Union will Ausgaben bremsen, ne, anders verteilen. Die SPD ganz klar die Einnahmen verbreitern, das mehr einzahlen. das ist okay, das ist Politik, alles gut, aber jetzt geht es in dieser Koalition drum und die besteht nun mal aus Union und SPD, also aus beiden Stimmen, dass da jetzt ein Kompromiss geschmiedet wird. Und dass eben die Leute draußen auch das Gefühl bekommen, ja, hier geht's gerecht zu. Darauf warten jetzt alle. Denn ja, ich will später auch mal eine Rente haben. Ich will auch das Recht haben, wenn ich jetzt einzahle. Und ich erinnere an die jungen Stimmen vom Anfang, die haben gerade das Gefühl nicht, dass es eben diese Gerechtigkeit gibt.
Strich drunter. Wir haben ja vorhin schon gehört, wie viel Geld bei vielen jungen Menschen allein für die Miete draufgeht. Und gleichzeitig heißt es ja bitte noch für Rente und Pflege vorsorgen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie soll das eigentlich zusammengehen? Denkt Schwarz-Rot da nicht mit oder gibt es einfach keine Alternativen?
Also ich denke, wenn wir mal den Blick über den Tellerrand wagen und in andere Länder gucken, da ist privates Zusatzvorsorgen auch normal gefordert und wird gemacht. Also das kann in Form einer Betriebsrente sein bei der Rente oder in Form einer privaten Altersvorsorge, wozu übrigens die Bundesregierung jetzt das Altersvorsorgedepot an den Staat gebracht hat. Also die tun da auch was. Und was das Thema Pflegeversicherung angeht, so eine private Pflegezusatzversicherung, da gibt es ja den Pflegebar, ist nicht unbedingt großartig, aber da gibt es dann keine Gesundheitsprüfung. Also da gibt es auch Dinge und die Verbraucherzentralen empfehlen ja sowieso unter 40 Pflegezusatzversicherung braucht man nicht unbedingt.
Okay, die Frühstartrente, ne? Die
ja,
ist
das
gut.
Das ist ein Punkt. Was ist das genau? Also für alle, die das noch nicht gehört haben und das Gefühl haben, oh Gott, warum bin ich bloß jung und nicht schon alt? Was können die tun? Also damit wir ja auch ein bisschen Hoffnung rausgehen aus dieser Folge. Was können die tun? Was ist die Frühstartrente?
Da ist geplant, dass die Regierung sozusagen etwas tut. Also 10 Euro monatlich, ein Aktiendepot eben für Kinder von
6 bis 18 Jahren.
Exakt, wir haben hier den Experten. Und das ist wirklich, das haben auch Experten schon lange gefordert, dass es sowas gibt. Punkt, alles in Ordnung. Nur es ist halt ehrlich gesagt auch nur wieder ein Tropfen auf den heißen Stein. Das allein wird natürlich nicht reichen. Ich weiß, da gibt es weitere Säulen, aber ne, da sagen auch Studien, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich habe mich natürlich umgehört bei jungen Leuten, aber natürlich auch bei Ökonomen und Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, weil ich auch wissen wollte, naja, was raten die denn auch jungen Leuten? Geld, das eine. Aber er sagt eben auch ganz klar, engagiert euch, bringt euch ein. Und das sagen mir auch junge Abgeordnete von allen Parteien über Parteigrenzen hinweg. Von links über Grüne bis hin zur CSU. Die sagen, wir wollen eben den jungen Leuten eine Stimme geben. Wir wollen mit am Tisch sitzen und wir wollen Themen setzen für die junge Generation. Und genau deswegen sind sie eben auch in die Politik gegangen und versuchen da was zu bewegen. Und deswegen schauen wir mal, ob sie in dieser Regierung auch noch was bewegen können.
Also engagieren plus Aktien?
Ich würde die Folge so zusammenfassen. Ich würde sagen, mehr Hoffnung wagen. Das schadet nie. Und in der Tat, was das Anlegen angeht, um jetzt kurz in den Finanzpodcast-Modus zu wechseln, also Frühstartrente, Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, man kann das kritisieren. Man kann auch sagen, warum steht im Koalitionsvertrag, es soll für die 6- bis 18-Jährigen sein. Und jetzt bekommt es erstmal nur die 6-Jährigen, also nur ein Jahrgang, weil ist viel billiger, als wenn man es allen Jahrgängen geben würde. Das, glaube ich, wird auch für Enttäuschungen sorgen. Aber sie machen mal was.
Und das muss man auch mal honorieren, ne?
Finde ich, genau. Und dieses Altersvorsorgedepot, was ich eben angesprochen habe, also da ist es ja so, dass man quasi in einem Depot anlegen kann. Das kann dann auch ein Aktiendepot sein, wo dann ETFs oder Ähnliches drin sind und wo die ersten 360 Euro mit 180 Euro gefördert werden. Und wenn man mehr anlegen will, also beispielsweise 1.800 Euro im Jahr, dann bekommt man sogar 540 Euro Förderung, eventuell sogar noch Kinderzuschläge. Also das ist wirklich eine Sache, die wird eigentlich, also das wollte schon die Ampel einführen, das ist dann bei denen gescheitert, einfach an dem Streit, den die hatten. Aber jetzt gibt's das, jetzt kommt das. Das ist eine Sache, die schon damals zu Riester diskutiert wurde, dass man doch eigentlich sowas machen sollte. Jetzt gibt's das. Also insofern, ich will es nicht überbewerten, aber ich würde sagen, hey, da passiert was. Lasst uns das mal positiv sehen.
Und alle, die jetzt denken, oh, das finde ich irgendwie ganz interessant, Die Links dazu mit entsprechenden Infos, die packen wir euch in die Shownotes. Sarah Beham, Jan-Peter Bartels, vielen Dank, dass ihr uns dieses schwierige Thema gut erklärt habt. Viel gelernt. Dankeschön.
Danke.
Danke euch fürs Zuhören auch. Und bevor wir hier endgültig Schluss machen, hätten wir tatsächlich noch einen Podcast-Tipp für euch, nämlich den ARD-Europa-Podcast.eu. Den gibt es bei ARD Sounds. Unsere Brüsseler Kollegen sprechen da jede Woche über die spannendsten EU-Themen, über Insights aus Brüssel und darüber, wie EU-Politik unser aller Leben prägt. Ich bin Linda Zavakis. Ich wünsche euch allen gute Ideen. Angesichts knapper Kassen lasst euch die gute Laune nicht verderben und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.